Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Als Hundehalterin ist man hin und wieder auf eine Betreuung für den Hund angewiesen, ohne geht's in der Regel überhaupt nicht. Man muss mal zum Arzt, man macht einen Städtetrip, man ist im Büro oder, es gibt 1000 verschiedene Gründe. Und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, woran man eine gute Hundetagesstätte oder auch Pension erkennt und welche alternativen Betreuungsmöglichkeiten es gibt, was ich da empfehlen würde, was ich vielleicht selber auch nutze, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Podcast-Folge wird von unserem Partner People Who Care unterstützt und ich freue mich sehr darüber. Ihr wisst, wie wichtig es mir ist, ganzheitlich mit Hunden umzugehen, also nicht nur den Fokus auf klassisches Training zu legen, sondern auch immer im Auge zu behalten, dass es den Hunden mental und körperlich gut geht, einfach weil es so einen starken Zusammenhang gibt zwischen dem Wohlbefinden, körperlichem, mentalen Wohlbefinden und auch Verhaltensproblemen. Deswegen wird das auch in meiner Arbeit, in den Webinaren, in allen Seminaren, aber auch in der One-to-One-Verhaltensberatung immer mit berücksichtigt und mit besprochen. Deshalb bin ich auch unter anderem ein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln und People Who Care bieten einige ganz tolle Produkte an. Ich habe in der letzten Folge schon berichtet, wie mich die Karottensuppe im Urlaub richtig gerettet hat, beziehungsweise die Emma, aber damit natürlich auch mich, ohne Frage. Und außerdem bekommt die kleine Mausi seit Monaten das Darmpulver für Allergiker. Damit bin ich auch sehr, sehr happy und zufrieden. Ein weiteres Lieblingsprodukt von mir ist das Beruhigungspulver für Hunde. Das kann zur Unterstützung bei Nervosität, Ängsten und Stress eingesetzt werden und enthält neben Baldrian und Melisse, was man ja so per se schon sehr mit Beruhigung verknüpft, auch L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine Aminosäure und man kann vereinfacht sagen, dass sie ein Baustein ist, den der Körper benötigt, um Serotonin zu bilden. Serotonin wird immer so salopp als Glückshormon bezeichnet. Das ist natürlich noch viel mehr als das, aber ja, man kann es auf jeden Fall als Glückshormon bezeichnen. Unterschiedlichen Hunden helfen natürlich auch unterschiedliche Dinge. Das ist einfach so. Man kann nicht eine Sache immer auf alle Hunde übertragen. Nichtsdestotrotz teste ich eigentlich bei nahezu allen unsicheren und ängstlichen Hunden, die zu mir in die Verhaltensberatung kommen, immer auch, ob ihnen Nahrungsergänzungsmittel mit L-Tryptophan helfen. Und ich habe damit echt ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wenn ihr neugierig geworden seid oder euch angesprochen fühlt, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes. Ich verlinke euch unseren Partner und meine Lieblingsprodukte. Dort findet ihr auch den Code FIFISTRUPPI15. Mit dem bekommt ihr 15% auf alle Produkte im Sparabo. Das Sparabo hat einige Vorteile. Ihr spart Geld und Zeit, könnt es jederzeit anpassen, bekommt eine 100-tägige Geld-Zurück-Garantie und einen sehr hübschen Dosierlöffel gratis dazu. Insgesamt ist das Packaging von People Who Care so schön. Man freut sich jedes Mal wieder, dieses Paket zu öffnen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Es ist ja, wie das Wort Vorweihnachtszeit schon sagt, bald Weihnachten. Und da prallen ja auch gerne mal nicht nur unterschiedliche Familien oder Familienmitglieder aufeinander, sondern auch unterschiedliche Meinungen. Es ist einfach so. Und ich wollte euch, bevor wir in das eigentliche Thema der Folge reinspringen, einen friendly Reminder aussprechen, dass ihr euch nicht in eure Art der Hundeerziehung reinreden lassen müsst. Nicht von der Tante, die gerne Caesar Milan guckt, nicht vom Opa, der früher Schäferhunde hatte, oder der Schwester, die der Meinung ist, man müsse dem Hund nur mal richtig die Meinung geigen. Und wenn ihr nicht in die Konfrontation gehen wollt, was ich absolut verstehen kann, und vielleicht sind auch Familienfeiern gar nicht der richtige Ort dafür, dann geht über solche Aussagen im besten Fall einfach hinweg oder ändert das Thema oder sagt vielleicht einfach einmal ganz klar, hey, wir befinden uns im Training und ich möchte hier an Weihnachten nicht weiter darüber sprechen. Oder ihr gebt ihnen alle meine Handynummer, ich diskutiere es dann aus. Nein, natürlich nicht. Was für ein komischer Scherz. Zum eigentlichen Thema. In der letzten Folge ging es um den Huta-Skandal in München. Mittlerweile gibt es einige Zeitungsartikel auch dazu. Beide haben sich in der Presse geäußert. Ich finde, das steht irgendwie schon für alles und spricht schon irgendwie für alles. Also ehrlich gesagt eher nicht für, sondern gegen, aber egal. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, falls ihr dann neugierig seid, in der Bild und im Merkur haben sich beide geäußert, teilweise mehrfach. Es gab da so ein bisschen hin und her in den Artikeln und keine Ahnung, ob es da auch nochmal weitergeht. Aber jetzt lassen wir mal den Skandal Skandal sein und Gossip Gossip sein, weil na, so richtig interessant muss jeder selber entscheiden, ob er das interessant findet und sich auch mit diesem Gossip noch weiter beschäftigen möchte. Es ist aber eine Frage offen geblieben, die mir echt häufig gestellt wurde in Bezug auf diesen Skandal. Der hat ja doch einige sehr betroffen. Nicht nur mich, nicht nur andere aus München, nicht nur andere, die irgendwie Betroffene kennen oder selbst betroffen sind, sondern auch einfach, die davon gehört haben, diese furchtbaren, furchtbaren Bilder gesehen haben. Und die Frage ist offen geblieben, woran erkenne ich denn eine gute Huta? Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ein Freund von mir eine Hundetagesstätte hatte in München und ich habe sehr, sehr lange mit ihm gesprochen die letzten Wochen, immer wieder, und es hat es irgendwie beide echt umgetrieben, dieses Thema, und er hat da auch, glaube ich, nochmal viel über seine Zeit damals in der Huta nachgedacht und seine Erlebnisse. Und jetzt gucken wir uns mal die Themen an und ich will auch die Frage beantworten, woran man eine gute Huta erkennt, möchte aber auch noch über alternative Betreuungsmöglichkeiten sprechen. Eins vorneweg, ich kann es zu 100% nachvollziehen, wenn man hin und wieder auf eine Hundebetreuung angewiesen ist. Es hat nichts damit zu tun, ob man ein guter oder ein schlechter Hundehalter oder ähnliches ist. Ich hoffe, das sollte klar sein. Wir alle haben ein Leben auch neben den Hunden. Ich finde, das ist auch wichtig so. Und wir alle führen Leben, die ja ganz unterschiedlich aussehen und die auch bedeuten, dass vielleicht in dem einen Leben mehr Betreuung nötig ist und in dem anderen weniger. Das heißt, ich kann das völlig nachvollziehen, wenn es sowas gibt. Klar, dieses Konstrukt, das ist schon, also dieses Konstrukt, man weiß von vornherein, dass man 40 Stunden in die Arbeit geht und den Hund nicht mitnehmen kann und man sucht sich eine bezahlte Betreuung. Das ist schon ein krasses Konstrukt. Das ist, ich glaube auch nicht, dass es so easy ist, und da sollte man sich wahrscheinlich im Vorfeld der Adoption, Anschaffung, so ein komisches Wort, Anschaffung des Hundes, Adoption des Hundes, schon echt nochmal tief in sich gehen und überlegen, ob das zum jetzigen Zeitpunkt im Leben sinnvoll ist und Sinn macht. Das ja, sehe ich schon auch durchaus manchmal ein bisschen kritisch, außer die Betreuung ist vielleicht innerhalb der Familie, dann funktioniert sowas auch oft ganz gut. Aber das ist ja so ein Extremfall. Davon mal weg. Benötigt jeder hin und wieder Betreuungsmöglichkeiten. Das ist einfach so, das tue ich auch. Obwohl mein Leben natürlich auch sehr auf den Hund abgestimmt und ausgerichtet ist, beziehungsweise ich es darauf ausrichten kann. Aber hin und wieder möchte man mal Dinge machen, die vielleicht nichts mit Hund zu tun hat, die zu lange sind, dass der Hund nicht alleine bleiben kann. Oder vielleicht ist es auch mal phasenweise so, dass der Hund einfach auch gar nicht allein bleiben kann. Das kann einem mal passieren. Und für solche Fälle braucht man einfach eine Betreuung im Hintergrund. Das kann man gar nicht wegdiskutieren. Das ist eins der wichtigen oder wäre einer der wichtigsten Punkte in meinem Netzwerk, wenn ich mich entscheiden würde, einen Hund oder zum Beispiel auch einen weiteren Hund zu adoptieren, zu wissen, okay, wie sind meine Betreuungsmöglichkeiten. Genau. Jetzt springen wir rein mit der Frage, woran erkennt man eine gute Huta? Und die Frage allein impliziert ja irgendwie, dass es gute Hutas gibt. Ist dem wirklich so? Ich will jetzt gar nicht so populistisch sein. Ich persönlich bin kein Huta-Fan. Das bin ich noch nie gewesen. Das ist auch kein großes Geheimnis und das finde ich auch nicht schlimm, das irgendwie offen zu sagen. Ich bin persönlich kein großer Huta-Fan. Das heißt ja nicht, dass ich alle ablehne oder sage, dass alle schlecht sind. Aber es ist für mich nicht die erste Wahl, wenn ich an Betreuungsmöglichkeiten denke. Und zwar aus den Gründen, die ich in der letzten Podcast-Folge genannt habe. Also wenn ihr die nicht gehört habt, springt da gerne nochmal zurück und rein. Hutas sind einfach ein schwieriges Konstrukt, weil sehr, sehr viele Hunde, oft unterschiedliche fremde Hunde, auf kleinem Raum zusammen sind. Und das birgt einfach ein paar Themen. Deswegen ist es nicht meine erste und wahrscheinlich auch nicht meine zweite oder dritte Wahl in Bezug auf Betreuungsmöglichkeiten. Es ist einfach so wahnsinnig schwierig, das wirklich gut hinzubekommen. Ich halte es für fast nicht möglich, eine gute Huta hinzubekommen, die für alle Hunde dort passt, für alle Hunde dort. Es müssen sich alle Hunde dort wohlfühlen und nicht nur die zwei, drei, die super gerne unter vielen Hunden sind und das alles super lustig finden. Aber ich meine damit nicht, dass es keine guten Hutas gibt. Es gibt natürlich Hutas, die einen echten Unterschied machen wollen. Ich glaube auch, dass der Wille da häufig sehr, sehr groß ist und auf jeden Fall da ist von den Personen, die das eröffnen. Also Was wäre das, ja, im besten Fall? Also, na, ich wollte ja auch darüber sprechen, woran erkennt man eine gute Hute? Also muss ich da Kriterien dafür festlegen natürlich, auch wenn ich selber, wie gesagt, kein riesengroßer Fan bin. Eine kleine Gruppe wäre für mich ein Kriterium. Bestenfalls unter 10 Hunden pro Betreuungsperson. Ich habe euch in der letzten Folge gesagt, dass gesetzlich vorgesehen ist, dass man pro Hundegruppe mit 10 Hunden eine Betreuungsperson benötigt. Und oftmals sind es deutlich mehr als 10 Hunde, dann sind halt mehr Betreuungspersonen dort parallel. Woran würde ich jetzt eine Hute erkennen, die da versucht, einen Unterschied zu machen, ist, dass die Gruppen kleiner sind, als es gesetzlich vorgeschrieben ist. Meistens sind es aber ja dann doch viele Hunde und dann braucht man etwas, nämlich ein großes Gelände. Das wäre dann wiederum ein Kriterium, wenn es halt nicht nur die mini kleine Gruppe ist. Ein großes Gelände mit verschiedenen Bereichen, die Möglichkeit, sich mal aus dem Weg zu gehen. Und deswegen würden für mich zum Beispiel auch schon Hutas wegfallen, die innenstädtisch einfach nur in einem Gebäude sind, wo es keine Gartenflächen oder andere Flächen gibt. Wobei man auch da sagen muss, na, die Außenbereiche nutzt man auch eher in den schönen Monaten des Jahres und wenn es nicht irgendwie gerade regnet. Also es muss ja sowohl als auch, es muss ein schöne überdachte Innenbereiche geben mit verschiedenen Bereichen, damit die Hunde sich aus dem Weg gehen können, sich zurückziehen können, genug Schlafmöglichkeiten und Schlafplätze haben. Und es muss natürlich auch ein schönes Außengelände geben. Ich weiß, es gibt manchmal das Konstrukt nur Innenflächen und dann wird mit den Hunden noch Gassi gegangen. Ja, das müsste man sich dann irgendwie mal im Detail angucken. Das sind für mich alles so Kompromisskonstrukte. Im besten Fall ist es dann so, dass man Personen hat, die on top zu den Betreuungspersonen dort sind und auch noch flexibel eingesetzt werden können, falls ein Hund mal mehr Betreuung benötigt, Alleinzeit mit einem Menschen benötigt, eine Hundegruppe aufgewühlter ist, als man sie vielleicht kennt. Die Hunde wachsen ja schon zusammen, also es ist ja nicht so, dass in der Hundetagesstätte immer nur fremde Hunde aufeinander prallen. Das ist ja natürlich nicht der Fall. Die Gruppen werden zusammengestellt und zusammengeführt, aber dadurch, dass es natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen ist, kommen ja immer mal wieder auch neue Hunde dazu, es fallen alte Kunden weg, das ist immer eine natürliche Fluktuation da und das wirbelt immer eine Gruppe auf. Ähnlich übrigens wie in Teams in der Arbeit, also wenn wir Menschen miteinander arbeiten in Teams, da sagt man auch, dass es immer wieder ein Team und die Menschen aufwühlt, wenn eine neue Person mit reinkommt. Gar nicht unbedingt davon abhängig, ob die Person da jetzt schwierig ist oder eine Dynamik reinbringt, sondern alleine nur dieses, wir finden uns in diesem neuen Konstrukt wieder. Ey, ich musste echt mal meine Podcast-Aufnahmen filmen. Das ist manchmal so eine Komik hier mit der Emma, die gerade vor mir steht auf Augenhöhe und mit ihrem Schnäuzchen am Mikrofon schnuppert. Aber sie hat sich jetzt dazu entschieden, dass sie sich doch lieber hinlegt. Gut so. Die muss hier nicht mitmischen. Die mischt schon genug mit im Hintergrund. Genau, was wollte ich gerade sagen? Ah ja, wenn auch in der Arbeit neue Personen in ein Team reinkommen, egal ob die jetzt eine gewisse Dynamik mitbringen oder total angenehm, zurückhaltend, angepasst, keine Ahnung was sind, dann ist es trotzdem so, dass die Gruppe sich immer wieder neu finden muss. Es muss sich immer wieder neu alles zusammenfügen. Wie so Puzzleteile, die sich wieder zusammenlegen, nachdem sie davor aufgewirbelt wurden. So sagt man im beruflichen Kontext. Und dann wird natürlich auch klar, warum es zum Beispiel oft schwierig ist, wenn im Arbeitskontext eine hohe Fluktuation ist oder Teams sich gerade neu aufbauen und neu bilden, weil halt nie eine Ruhe reinkommt, weil die Menschen ständig damit auch zu tun haben, dass diese Gruppe wieder funktioniert und sich daran zu gewöhnen. Und bei Hunden ist es natürlich nicht nur genauso, sondern echt nochmal krasser. Die verbringen den ganzen Tag da auf engem Raum miteinander und müssen natürlich aufeinander reagieren, auf eine andere Art und Weise, wie wir Menschen kommunizieren. Wir Menschen kommunizieren ja schnell, hey, wir sind keine Gefahr füreinander, wir arbeiten hier nur miteinander, Punkt. So. Hunde müssen das natürlich für sich auschecken, deswegen ist da immer eine gewisse Bewegung trotzdem in der Gruppe drin, auch wenn natürlich Hundetagesstätten auch sagen, und das ist ja auch korrekt, dass das feste Gruppen sind. Genau. Was hatte ich gerade gesagt? Ich habe gesagt, es wäre cool, wenn es noch eine Person on top gäbe zu den Betreuungspersonen, die wirklich auch flexibel eingesetzt werden kann, damit man da eben mal gucken kann und auch situativ reagieren kann. Ihr merkt aber hier schon, ich habe euch in der letzten Folge erzählt, wie also dass man sich mal überlegen muss, wie ein Huta-Konstrukt wirtschaftlich, finanziell überhaupt gut funktioniert. Und mit meinen Ideen hier, woran man eine gute Huta erkennen könnte, kleine Gruppe, kleiner als ja, nötig, große Bereiche, viel Fläche, Personen on top. Ne? Also es ist ja irgendwie schon klar, es ist echt schwierig, das gut hinzukriegen. Und natürlich der Elefant im Raum, ganz in Bezug auf jetzt unseren Podcast und die ganze Philosophie, mit der wir arbeiten. Natürlich erkennt man eine gute Huta daran oder allgemeine gute Betreuung daran, wie mit den Hunden umgegangen wird. Das ist immer auch mein Hauptkriterium, wenn ich nach Betreuungen gucke, dass mit den Hunden nett und freundlich und fair und positiv umgegangen wird, dass es auch klar kommuniziert wird, was für eine Art der Hundeerziehung bzw. was für eine Art des Umgangs mit Hunden dort vertreten wird. Auch wenn in der Huta vielleicht keine klassische Erziehung ja gemacht wird, das sind ja auch gar nicht unbedingt HundetrainerInnen, die das betreiben, also was heißt gar nicht unbedingt, das sind per se erstmal keine, es gibt dann nur ein paar, die vielleicht sogar HundetrainerInnen sind. Aber erstmal sind es keine, sondern eben Betreuungspersonen. Und trotzdem geht es ja um den Umgang mit Hunden im Alltag. Und auch da ist es wichtig, wie ist deine Philosophie dahinter? Wie gehst du mit Hunden um? Vor allem, wenn sie etwas mal falsch machen, in deinen Augen, sich nicht korrekt verhalten, wenn sie vielleicht mal einen unruhigen Tag haben oder ähnliches. Und sowas kann man natürlich nachfragen und erfragen. Es ist natürlich immer schwierig, kriegt man da die richtige Antwort? Klar, aber erstmal muss man den Leuten ja vertrauen, wenn man ihnen die Hunde gibt. Also, dass ein Vertrauensverhältnis da sein muss, das versteht sich ja irgendwie von selbst. Man kann zum Beispiel auch mal in so Kleinigkeiten erkennt man manchmal Dinge. Ja? Zum Beispiel auch, dürfen Geschirre getragen werden? Oder hört ihr, dass dann nur Halsbänder verwendet werden? Das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo man verschiedene Aspekte so raushören kann. Und einige von euch wissen das ja, ich bin überhaupt kein Gegner von Halsbändern. Aber ich bin großer, großer, großer Befürworter von einem gut sitzenden Brustgeschirr und vor allem in einem Kontext, der für Hunde aufregend ist. Ich meine, die Emma, die läuft hier. Ich muss euch das mal zeigen. Wir wohnen mit aktuell natürlich schon extrem hundefreundlich. Ich gehe aus dem Innenhof raus. Da habe ich aus Höflichkeit meinen Nachbarn gegenüber die Leine an der Emma dran. Und dann mache ich das Tor von unserem Innenhof auf und dann mache ich die Leine ab. Und dann gehen wir auf einem Kiesweg in einen Feldweg rein, also in den Park. Das heißt, die Emma seht ihr sehr, sehr häufig nur mit Halsband rumlaufen, einfach weil die hier aktuell, kann auch sein, dass sich unsere Situation ja irgendwann wieder verändert und wir woanders wohnen, hier aktuell viel im Freilauf ist und da auch kein Brustgeschirr braucht. Aber grundsätzlich bin ich ein riesengroßer Geschirrfan und man merkt, schon, wenn jemand sagt, ah nee, hört mir auf mit Geschirr, wir arbeiten hier mit Halsbändern, dann habe ich die Hunde besser im Griff, dann hört man da sehr, sehr viel durch. Man kann natürlich die Ausbildung des Personals hinterfragen, das ist völlig in Ordnung und legitim. Zum Beispiel, ob vielleicht doch eine Trainerausbildung vorliegt, wo diese gemacht wurde, dann kann man dort das auch ein bisschen googeln und gucken, wie sind da die Ansätze. Es ist so, dass Hundetagesstätten einen Paragraph 11 benötigen, Paragraph 11 aus dem Tierschutzgesetz, also eine Erlaubnis nach Paragraph 11. Das brauchen wir HundetrainerInnen auch. Bitte verwechselt das eine aber mit dem anderen nicht. Das sind trotzdem unterschiedliche Scheine. Also nur weil eine Huta auch ein Paragraph 11 Schein hat, hat sie damit keinen Trainerschein oder ähnliches. Das sind unterschiedliche Paragraph 11 Zertifikate, die man da macht oder auch machen muss, ganz klar, um das betreiben zu dürfen. Was ich ganz spannend finde, davon hat der Kumpel von mir erzählt, der hat Hutas auch teilweise gesehen, die sich spezialisieren, zum Beispiel nur für kleine Hunde. Das kann ziemlich cool sein, wenn man einen kleinen Hund hat, ja? Wenn man nicht den Husky hat, sondern keine Ahnung, den kleinen Malteser oder ähnliches. Das kann, na, natürlich kann da auch eine Gruppendynamik mal reinkommen, aber sowas kann echt eine coole Idee sein, so als Kriterium. Und was wir auch gesehen haben, Hutas, die Hunde erst ab 1,5 Jahren annehmen, das ist cool. Das ist sehr cool, um ehrlich zu sein, weil er jemand verstanden hat, was eigentlich in den 1,5 Jahren davor bei Hunden abgeht und dass es vielleicht eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit ist, um Hunde in eine Hundetagesstätte zu geben. Aber ich weiß, dass das natürlich oft nicht praktikabel ist. Es fallen jetzt wahrscheinlich einige von euch raus, die sagen, ja, mein Hund ist nicht 1,5 Jahre alt und ich bin trotzdem manchmal auf Betreuung angewiesen. Aber das ist trotzdem echt ein richtig cooles Kriterium, weil man einfach merkt, es hat sich jemand Gedanken gemacht, allgemein, wenn man merkt, aha, okay, hier weicht mal jemand von der Norm ab, hier hat sich mal jemand echt Gedanken gemacht, ist das meistens ganz cool. Und wie findet man diese Dinge jetzt raus? Man kann nachfragen, man kann recherchieren, man kann sich Bewertungen angucken, vielleicht kennt man auch jemanden, ich würde bei solchen Dingen auch immer über Empfehlungen gehen, ich meine, das das schützt einen nicht. Leider haben wir ja jetzt auch gesehen hier mit der Münchner Hundetagesstätte, die ist auch oft empfohlen worden. Aber trotzdem hat man ja dann schon mal irgendwie einen persönlichen Bezug. Und vielleicht bespricht man es auch einfach mit dem Hundetrainer, der Hundetrainerin, wenn man einen vor Ort hat. Und man kann besprechen, kennst du jemanden, eine Betreuungsmöglichkeit vor Ort? Das ist natürlich online etwas schwieriger. Aber vielleicht gibt es im Netzwerk trotzdem Ideen. Aber man kann auch mit dem Hundetrainer, der Hundetrainerin sprechen, ob der eigene Hund wirklich aktuell für eine Huta geeignet ist. Das kann eine Hundetrainerin einschätzen, wenn die einen Hund kennt, natürlich. Und kann da extrem gut mitberaten. Und was ich euch auch empfehlen würde, fragt bei der Hundetagesstätte oder der Pension oder der Betreuungsmöglichkeit, die ihr nutzen wollt, einfach mal nach, ob ihr dort mal angemeldeterweise vorbeikommen könnt. Das ist echt nie gerne gesehen, wenn man da unangekündigt aufkreuzt und ich verstehe es. Aber fragt doch mal nach, ob ihr dabei sein könnt. Und wirklich vielleicht euch so ein, zwei, vielleicht auch drei, vier Stunden einfach mit in die Gruppe setzen dürft. Nicht alle erlauben das. Das ist immer auch ein gewisser Störfaktor, wenn ihr da drinnen sitzt. Aber wenn ihr euch da ruhig verhaltet, zurückhaltend verhaltet, die Leute ihre Arbeit machen lasst und einfach mal beobachtet, wie die Hundegruppe ist, vielleicht dürft ihr dann ein bisschen länger bleiben. Und da würden euch natürlich schon nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall bestimmte Dinge auffallen. Ja, niemand kann lange da irgendwie eine Maske aufrechterhalten oder ähnliches und vor allem die Hunde nicht. Man muss sich den Hunden gegenüber ja dann auch verhalten und das kann man beobachten. Genau. Und was ihr natürlich auch machen könnt, wenn euer Hund dann, und das gilt jetzt allgemein nicht nur für Hutas, wenn euer Hund in einer Betreuung ist, wie geht's dem danach? Also wie gern geht ihr dort überhaupt schon rein? Ist natürlich auch wichtig, wenn die Hunde schon verweigern, überhaupt reinzugehen, dann puh. Aber wie geht's dem nach der Betreuung? Ist der aufgewühlt? Ist der wie erschlagen müde? Erinnert euch an meinen Bericht von der Emma letzte Woche. Oder ist er ausgeglichen und gut drauf und passt? Ist zwar müde, aber fein, normales Level. Und es zeigt keine Verhaltensauffälligkeit, ist alles in Ordnung. Das ist kein Garant für alles, weil viele Hunde echt gut Dinge auch abpuffern und wegstecken können. Aber es ist doch eine wichtige Beobachtung, wie es dem eigenen Hund nach der Betreuung geht. Ein bis zwei Tage pro Woche können Hunde, die gerne unter anderen Hunden sind, die es gerne mögen, die Menschen und Hunden gegenüber einfach offen sind und grundsätzlich da irgendwie ganz gut gelaunt durchs Leben gehen, das auch sicherlich ganz gut wegstecken, in so einer Huta zu sein. Ich finde, es wird wirklich dann erst ein bisschen ein größeres Thema und problematischer, wenn wir da wirklich von einer Vollzeitbetreuung sprechen oder vielleicht einem Hund, der spezielle Bedürfnisse hat. Genau. Aber ich habe schon initial gesagt, ich bin kein großer Huta-Fan. Ich würde zuerst gucken, ob ich andere Betreuungsmöglichkeiten finde. Und durch die wollen wir jetzt nochmal schnell durchgehen. Was gibt es überhaupt und was denke ich darüber? Ich würde zuallererst immer prüfen, ob es Betreuungsmöglichkeiten in der Familie gibt, unter Freunden oder auch privat. Unter Freunden erfahrungsgemäß ein bisschen schwieriger als unter Familienmitgliedern. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber zum Beispiel erinnere ich mich noch sehr gut an vor 12 Jahren. Ich war gerade Anfang 20, mein Freundesumfeld natürlich auch. Da hat man ein bisschen ein unstetiges Leben und ich weiß noch, wie eine gute Freundin damals von mir zu mir gesagt hat, also ich habe gar kein Problem damit, einen Tag die Woche auf die Emma aufzupassen, wenn sie dann da ist. Ja, Emma, möchtest du sagen, wie oft du dort warst? Einmal? Einen Freitag und dann wurde mir entsetzt berichtet, dass man Hunde ja nicht mit zu Ikea nehmen darf. Und sie wurde irgendwie dann noch auf eine ganz komische Art und Weise in den Supermarkt reingeschmuggelt und ich dachte mir so, naja gut, okay, also wenn du anbietest, mal einen Tag über auf einen kleinen Hund aufzupassen, dann interessant, dass du dir den Tag mit Ikea und Einkaufen und sonst was voll ballerst. Das war aber dann auch tatsächlich, es war der einzige Tag, wo die Emma dann dort war. Also von ich passe regelmäßig gerne einmal die Woche auf den Hund auf, ist dann halt einmal ein Freitag geworden und der ist schon irgendwie komisch abgelaufen. Also na, Freunde, echt immer so ein Ding, da muss man glaube ich sehr speziell nachfragen. Vor allem, wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Also jetzt aktuell, wenn ich meine Freunde fragen würde, könnte ich mich da auf jeden Fall zu 100% auf die verlassen und auch auf Aussagen verlassen, die sie tätigen würden. Ich glaube, die würden einfach so eine Aussage nicht unbedarft mehr tätigen. Da sind wir jetzt ja doch ein bisschen aus dem Alter rausgewachsen. Aber damals war ein bisschen, na, würde ich trotzdem so ein bisschen hinterfragen, ja. Betreuung in der Familie finde ich deshalb oft das sicherere Konstrukt. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann ist das eine sehr, sehr coole Variante. Auch hier möchte ich einen ganz kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen. Als ich damals vor 12 Jahren zu meiner Mutter gesagt habe, bei mir wird ein Hund einziehen, meine Mutter zu mir gesagt, mit Hund brauchst du mich nicht mehr besuchen kommen. Boah, richtig heftiger Satz. Ich habe den mittlerweile aber sehr verdaut. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mama. Aber es gab so unsere Auf und Abs, sagen wir es mal so, auch so innerhalb der Familie nicht immer alles so easy gewesen. Auch für sie, ja, gab es bessere und schlechtere Zeiten und Dinge, die sie halt belastet haben. Auch damals. Aber das ist immer so eine harte Aussage. Und natürlich, wie war ich mit Anfang 20, dann komme ich dich gar nie wieder besuchen. Ja. So, das gleich aufgenommen, was da gesagt wurde. Naja, sagen wir mal so, kein Dreivierteljahr später war die Emma bei meiner Mama für eine Woche, als ich ohne sie in den Urlaub gefahren bin. Und die sind ein Herz und eine Seele, die beiden. Und bei jedem Telefonat, mittlerweile hat sich das Blatt wieder ein bisschen gewendet. Aber so die ersten Jahre, wo halt, dass die Emma bei uns in der Familie ist, irgendwie was Besonderes war. Ich komme überhaupt nicht aus einer Hundefamilie. Die hatten alle nichts mit Hunden zu tun. Da war das schon so ein bisschen was Besonderes. Und da wurde ich am Telefon auch immer zuerst gefragt, wie es der Emma geht, bevor ich dann gefragt wurde, wie es mir geht. Also so viel dazu, solche Dinge können sich verändern, aber das ist jetzt bei mir nicht die beste Voraussetzung gewesen, sagen wir es doch mal so. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke und das erzähle, oder? Also ich bin da schon auch ein bisschen auch selber auf die Schnauze gefallen, das kann ich echt nicht anders sagen. Also familiäre Unterstützung in Bezug auf den Hund. Am Anfang, nee, ja, nicht vorab besprochen auf jeden Fall. Wusste ich nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Freunde im unsteten Leben Anfang 20. Also man muss schon gucken, wie man das dann hinkriegt. Das ist einfach so. Und habe ich ja auch erzählt, ich hatte ja dann auch im ersten Jahr von der Emma einen Tag die Woche die Emma in der Hundetagesstätte. Das habe ich ja erzählt in der letzten Folge. Genau, also long story short, ich verliere mich hier mit meinen eigenen Anekdoten, die mittlerweile 12 Jahre her sind. Betreuung in der Familie ist Prio 1 oder Top 1, ja Top 1 der Betreuungsmöglichkeiten, die ich erstmal abfragen würde. Und wenn es innerhalb der Familie möglich ist, dann Jackpot. Es gibt oft diese Jackpots, nicht immer natürlich, wie gesagt, ich gehöre da auch nicht dazu, aber es gibt oft diese Jackpot-Situation, dass die Family ein Haus mit Garten hat, ein bisschen außerhalb der Stadt wohnt oder so ein bisschen in der Nähe, aber und gerne den Hund nimmt und der Hund dann dort halt echt ein prächtiges Leben hat. Und wenn man so eine Situation hätte, das ist schon sehr, sehr cool, um ehrlich zu sein. Da kann man sich dann oft echt gut drauf verlassen und der Hund hat dort oft ein bisschen ein einfacheres Leben sogar als irgendwie in der Stadt oder in der Wohnung oder mit unterschiedlichen Dingen, die passieren. Also wenn man zufällig die Situation hat, ich weiß, nicht alle haben es und wie gesagt, ich selber auch nicht, aber zufällig die Situation hat, wo es so ganz, also bei meinem Freund ist es zum Beispiel so und die Emma ist ja häufig bei den Eltern von meinem Freund. Das ist ja unsere Top 1 Hundebetreuung eigentlich neben Christina. Christina von Wir Schlawiner, die ihr sicherlich auch kennt, also eine sehr, sehr gute Freundin von mir und Hundetrainerin und hier auch häufig im Podcast und bei uns auf der Plattform als Referentin. Die Emma ist entweder bei Christina oder sie ist bei den Eltern von meinem Freund. Und dort ist es so klassischerweise so Einfamilienhaus mit Garten außerhalb der Stadt. Und da ist es egal, ob die Emma Gassi gehen will oder nicht. Die hat da einen großen Garten und so, da ist noch ein anderer Hund. Wir sprechen nicht darüber, dass da noch 1000 Katzen sind. Das ist, glaube ich, ihr, das ist ihre Achillesferse. Aber sie hat sich mittlerweile dort echt gut mit den Katzen arrangiert. Warum drifte ich die ganze Zeit heute in irgendwelche privatpersönlichen Anekdoten ab, die niemanden interessieren, um ehrlich zu sein? Okay, ich muss mich jetzt fokussieren, konzentrieren. Betreuung in der Familie, Top 1 Betreuung. So, Entschuldigung, ich habe mich wieder gesammelt. Zweitens würde ich wirklich nochmal kurz hinterfragen, wenn ich über eine Betreuung nachdenke, wenn der Hund gut alleine bleiben kann, ob man den nicht vielleicht doch lieber sogar alleine lässt. Ha, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige hier aufschreien, was, du rätst Hunde über viele Stunden alleine zu lassen. Es ist manchmal Abwägungssache. Wenn ein Hund gut alleine bleiben kann, und es gibt nun mal Hunde, viele Hunde, die gut alleine bleiben können, nicht alle, aber es gibt Hunde, können gut alleine bleiben und werden trotzdem in komische Betreuungsmöglichkeiten geschliffen und gezogen aus falsch verstandener Hundeliebe. Oftmals ist es für die echt entspannter, dann 6-7 Stunden alleine zu sein zu Hause. Wie gesagt, wenn sie es gut können, man überwacht das über die Kamera, die schlafen dort und sind entspannt, sie können es, es geht ihnen gut. Und man schafft für diese lange Zeit einen Ausgleich an anderer Stelle im Alltag. Also, dass man einfach viel Zeit mit dem Hund verbringt, den nicht über die Zeiten hinaus noch oft alleine lässt oder ähnliches, sondern halt dann, es sind halt dann nur diese Zeiten, diese, keine Ahnung, 6, 7 Stunden oder vielleicht auch mal im Ausnahmefall 8 Stunden. Das sind oft ältere Hunde, so ein bisschen gemütlichere Hunde, Hunde, die eben auch an den anderen Stellen ihres Alltags viel Bedürfnisbefriedigung haben. Da kann sowas auch eine Option sein, die vielleicht sogar für den Hund besser und angenehmer ist, als dass er aus seinem Umfeld rausgezogen und woanders reingeworfen wird. Aber das ist sehr individuell, müsste man sich anschauen. Aber könnte auch eine Idee sein. Dann könnte man, wenn der Hund allein bleiben kann, aber man den natürlich nicht so lange am Stück allein lassen möchte, der sich auch lösen muss und so weiter, das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Man kann Hunde nur so lange alleine lassen, wie sie sich nicht lösen müssen. Und das wird, wenn die Hunde älter werden, wird das ein größeres Thema. Ich könnte jetzt hier wieder auch eine Anekdote von der Emma erzählen, aber ich wollte mich ja zusammenreißen mit Anekdoten. Aber ich merke bei ihr auch, die muss 1 bis 2 Mal öfter raus pro Tag, als sie es noch vor 2 Jahren musste. Das muss ich natürlich bei meinen Abwesenheitszeiten mit einplanen. Kann ja nicht sagen, der Hund konnte 6 Stunden alleine bleiben, wenn sie jetzt alle 4 Stunden pinkeln muss, dann ist es wichtig, das ist relevant. Da muss ich mich darauf einlassen, natürlich auch. Das wollte ich jetzt noch kurz dazu sagen, weil ich habe vorhin von 6, 7 Stunden gesprochen. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Das geht nur mit Hunden, die auch von sich aus so lange Ruhephasen, Ruhezeiten haben und sich nicht lösen müssen in der Zeit. So, man kann aber, wenn der Hund alleine bleiben kann, aber nicht so lange, oder man den Hund dann eben auch dass mit dem Hund Gassi gegangen wird, könnte man sich auch überlegen, ob man einen Gassi-Service nutzt. Ich würde hier auch lieber immer jemanden privat versuchen zu bekommen, der halt dann vielleicht selber 1, 2 Hunde hat und dann den eigenen Hund abholt und mitnimmt. Oder vielleicht gar keinen eigenen Hund hat, aber gerne einen hätte und dann eben euren Hund abholt und mit dem spazieren geht und ihn dann wieder zurück in die Wohnung bringt. So, das ist echt ein ganz cooles Konstrukt. Aber es gibt natürlich auch Gassi-Services und es gibt mittlerweile auch echt gute Gassi-Services. Aber es gibt halt auch echt schlechte, kann ich echt nicht anders sagen. Ah, ich glaube, ich setze mich in die Nessel mit der Folge. Diese Gassi-Services, wo irgendwie 15 Hunde ohne Leine dir entgegengebrettert kommen beim Gassi-Gehen, ey, da kannst du echt drauf verzichten. Christine und ich wollten dazu mal eine Folge machen, weil wir da letztens auch mal wieder drüber gesprochen haben. Aber es gibt ganz tolle, seriöse, verantwortungsbewusste Gassi-Services. Und da ist es zwar sicherlich auch wieder so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber auf die Suche kann man ja wenigstens gehen. Da kann man auch mal mitlaufen übrigens. Kann sagen, ich möchte mich mal mit meinem Hund, wenn der hier halt in die Betreuung dann auch kommen sollte, mal anschließen und mit Gassi gehen mit der Gruppe, dann kann man das auch mal mit beobachten. Und nach welchen Kriterien man da gucken kann, da sprechen dann im besten Fall Christina und ich nochmal, weil das sprengt sicherlich diese Folge. Ansonsten ist es auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Und was ich schon gesagt habe, bei älteren Hunden oder wenn man zum Beispiel nur Teilzeit arbeitet oder wenn der Hund einfach wahnsinnig gut alleine bleiben kann, dann kann man den auch alleine lassen und das mit der Kamera überprüfen. Man darf sich nur nicht darauf ausruhen, weil wie gesagt, es kann sein, dass die, wenn sie dann noch ein Stückchen älter werden, irgendwann öfter auf die Toilette müssen oder auch, dass sie mal in Phasen ihres Lebens kommen, wo die plötzlich nicht mehr so gut alleine bleiben können. Deswegen ist es eigentlich immer wichtig, so 2, 3 Betreuungsmöglichkeiten zu haben, dass man da auch mal ausweichen kann und dann nicht völlig blank ist. Ich spreche immer davon, dass ich private Betreuung vorziehe einer gewerblichen. Ihr findet Angebote zum Beispiel auf betreut.de. Das ist alles keine Werbung. Das sind nur Dinge, die ich selber entweder mal genutzt habe oder gehört habe. Dann gibt es eine App, die heißt, ich glaube, Hundelieb-App. Dann gibt es so Möglichkeiten wie nebenan.de. Oder manchmal auch Aushänge in Supermärkten, sowas sieht man ja oft öfter auch mal. Und was ich auch immer gut finde, ist, sich im privaten Raum umzuhören. Ich habe zum Beispiel, wir sind ja hier an den See gezogen, ich habe hier nicht so viel Freundesnetzwerk direkt vor Ort. So, München ist nicht weit weg, aber man fährt nicht unbedingt immer den Hund 30 Kilometer weg, um dann, keine Ahnung, was zu machen, ins Kino zu gehen oder sowas. Deswegen habe ich mich hier auch umgeguckt und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich hier mit der Inhaberin von dem Coworking Space, in dem ich arbeite, gesprochen habe. Die hat selber eine Hündin und die hat eine ganz, ganz liebe, tolle Hundesitterin, eine Studentin. Und sie ist auf sie gekommen, weil das die Babysitterin von jemand anderem aus dem Coworking Space ist. Also die hat Kinder gesittet und dann hat Kara sie mal gefragt, ob sie vielleicht auf ihren Hund aufpassen würde. Und das hat irgendwie super, super gut funktioniert und die hat echt was für Hunde übrig. Ist eine total Liebe. Und darauf kam sie dann zu mir sozusagen oder ich auf sie und so ergeben sich ja auch manchmal Dinge. Ansonsten genau betreute.de, Hundelieb-App, nebenan.de, das sind so die Klassiker eigentlich. Ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr noch andere kennt, die ich teilen soll, dann ergänzt sich das auf Instagram. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, jemanden zu finden. Auch da muss man natürlich erstmal gucken, kann ich dem vertrauen, kann ich da einen Einblick haben. Es ist immer ganz praktisch zu beobachten, wenn die selber Hunde haben, wie die mit den eigenen Hunden umgehen. Oder auch sonst eben mal so testweise, wie sie mit dem Hund von euch umgehen, wenn ihr euch zum Kennenlernen trefft. Genau. Ich verrate euch schon mal etwas. Also wir sind am Ende der Folge angekommen. Jetzt kommt ein kleiner thematischer Sprung. Ich wollte euch nämlich schon mal verraten, dass es bei uns bei Fifi und Struppi eine Weihnachtsaktion geben wird. Die Podcast-Folge kommt ja am Donnerstag raus, ganz kurz vor Weihnachten. Und ihr könnt die Feiertage und auch die Zeit zwischen den Jahren super gut dafür nutzen, euch Webinare anzugucken, euch weiterzubilden, euch auf das Training fürs neue Jahr vorzubereiten oder mit Training aufs neue Jahr vorzubereiten und euch zu überlegen, was ihr vielleicht trainieren und machen wollt mit eurem Hund oder. Guckt euch dafür in den nächsten Tagen total gerne mal auf unserer Website um. Da werden wir die Weihnachtsaktion kommunizieren oder auch per Mail im Newsletter oder auf Instagram. Aber ich kann euch noch keine Details hier in den Shownotes verlinken, aber ihr findet auf jeden Fall Details, also direkt an Weihnachten, wenn wir das kommunizieren. Guckt da total gerne mal vorbei, wenn ihr da Lust drauf habt. Ansonsten freue ich mich über Feedback zur Folge, natürlich total gerne über Instagram @fifiundstruppi oder per Mail an hello@fifiundstruppi.de. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, kommt gut durch die Feiertage, habt schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal.